Guten Tag, Frau Weber.
Ja, guten Tag, Frau Stange.
Für viele Frauen ist die Promotion ein Wendepunkt, um aus der Wissenschaft auszusteigen. Warum ist das bei Ihnen anders gewesen?
Ich habe mich einfach schon während des Studiums und dann auch gerade beim Schreiben der Promotion sehr für Geschichte interessiert. Die Frage, was anderes zu tun, hat sich mir nicht gestellt. Ich wollte immer mich mit Geschichtswissenschaft beschäftigen, mich mit historischen Fragestellungen beschäftigen. Mich hat Geschichte und gerade auch die Geschichte Osteuropas immer so sehr fasziniert, dass vom persönlichen Interesse und auch vom beruflichen Ziel eigentlich kaum was anderes in Frage kam. Ich habe auch während meines Studiums eben in dem Wissen, dass es für Frauen schwerer sein kann, aber auch, dass Geschichte jetzt nicht zu den einträglichsten Studienfächern gehört, mit anderen Ideen gespielt, also habe auch ein bisschen Journalismus gemacht, habe überlegt, ob ich eben doch auch in die Politikberatung gehen sollte und habe mich dann letztendlich für die Promotion entschieden und auch für den wissenschaftlichen Weg, nicht zuletzt, weil mir auch an der Universität in Leipzig ein Umfeld geboten worden ist, das dies möglich gemacht hat.
Auf Ihr Umfeld kommen wir denn gleich noch zurück. Geschichte, Ihrer Meinung nach, ist das eher ein Männerfach?
Nach wie vor ist Geschichte gerade das, was wir unter allgemeiner Geschichte verstehen, also die klassische deutsche Geschichte, Wirtschaftsgeschichte, politische Geschichte, nach wie vor eine Männerdomäne, in der sich wenige Frauen tummeln und in der sich auch wenige Frauen bislang durchsetzen konnten. Also Geschichte würde ich als klassisches Männerfach bezeichnen. Vom Grund her, das hat sich allerdings in den letzten Jahren gerade auch mit historischen Ansätzen der Genderforschung, auch der transnationalen Geschichte ein wenig geändert. Also eine Zäsur war sicher der sogenannte Cultural Turn neben der Gendergeschichte, also die Hinwendung der Geschichtswissenschaft zur Kulturgeschichte oder die Öffnung zur Kulturgeschichte, zu den Kulturwissenschaften, die dann das Feld, also das Weggehen von der klassischen Politik- und Diplomatiegeschichte, die das Feld dann auch für Frauen geöffnet hat.
Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung mit dem Thema Gewalt und Diktaturgeschichte, Massaker des 21. Jahrhunderts. Gewalt, ist das ein typisches Männerthema und schüchtert das Ihre männlichen Kollegen vielleicht auch ein bisschen ein?
Ersteres kann ich mit Ja beantworten, zweiteres weiß ich nicht genau.
Wie sind die Reaktionen?
Ja, also klar, Gewalt und Kriegsgeschichte ist noch mal mehr eine klassische Männerdomäne. Da sind ganz wenige Frauen in der Forschung unterwegs. Das finden Sie, wenn Sie beispielsweise mal die einschlägige Literatur zur Geschichte des NS untersuchen oder auch zu Kriegsverbrechen, dann werden Sie vorrangig männliche Autoren finden. Die Reaktion waren natürlich schon so, gerade als ich dann entschieden habe, mich nach der Promotion mit den Massenerschießungen von Katyn zu beschäftigen und mit sowjetischen Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg, dass mir bei Vorträgen oftmals die Frage gestellt worden ist, wieso müssen Sie sich denn als Frau mit so fürchterlichen Themen beschäftigen? Und natürlich war dann meine Antwort immer, ja, wieso denn nicht? Also warum ist das Frauen untypisch? Warum sollten Frauen sich nicht mit Gewaltgeschichte und der Geschichte von Massenerschießungen beschäftigen? Die Frage habe ich grundsätzlich nicht verstanden, da mein historisches Interesse lag eben besonders in der Gewalt- und Kriegsgeschichte des 20. Jahrhunderts und ich verstehe überhaupt nicht, warum man das nicht tun soll. Ich verstehe das bis heute nicht, warum es da nach wie vor so eine doch auch gegenderte Sicht auf dieses Gebiet der Geschichtsforschung gibt.
Sind Ihnen im Laufe der Zeit noch andere Vorurteile, also bezogen auf Ihr Geschlecht, begegnet?
Naja, also ich hatte mir ja schon das Interview angehört, das Sie bereits geführt haben in Ihrer Reihe, die ich im Übrigen sehr, sehr interessant finde. Auch die Idee aus so einem allgemeinen Interview dann Lebensläufe so ein bisschen näher zu beleuchten. Ich hab sehr viele Erfahrungen gemacht in meiner wissenschaftlichen Laufbahn bis zum heutigen Tag. Und ich muss in der Tat, wenn ich das ein bisschen zusammenfassen kann und verallgemeinern möchte, sagen, dass ich es bis zum Ende der Promotion nicht habe ich keine Schwierigkeiten empfunden oder auch keine Stereotype. Das war ein sehr unterstützendes Milieu, in dem ich gearbeitet habe, da in Leipzig am Lehrstuhl für Ost- und Südosteuropäische Geschichte. Und ich habe nie irgendeine Art von Benachteiligung gespürt. Das ändert sich dann in der Tat, glaube ich, und ich glaube, dass man das auch verallgemeinern kann, wenn Frauen dann nach der Promotion beschließen, weiterzugehen, die Habilitation anzustreben und dann, und das folgt ja dann nahezu zwangsläufig, nach der Habilitation auch auf den Professorenmarkt gehen, also auf den Stellenmarkt für die wenigen Professuren, die es ja in Deutschland gibt, gerade auch für die Geschichtswissenschaft, da wird die Luft dünner. Und das geht den männlichen Kollegen ja genauso, der Konkurrenzkampf ist einfach viel größer. Und in diesem Umfeld, also gerade Habilitation, zweites Buch, dann weitere wissenschaftliche Karriere, die ja natürlich auch mit dem Aufstieg verbunden ist, da in der Tat habe ich das auch erlebt, dass ich mit eher subtilen, also das sind subtile Verhaltensweisen, Blicke, Fragestellungen, die mich doch daran erinnert haben, dass Frauen dann auf dieser Stufe der Wissenschaft noch keine Selbstverständlichkeit sind.
Die Kompetenz ist dann immer noch männlich geprägt, dem Vorurteil nach wahrscheinlich. Sie hatten es schon ein paar Mal angesprochen. Von wem haben Sie in Ihrer Laufbahn Unterstützung erhalten? Waren das eher Frauen oder eher Männer?
Beiderlei Geschlechts, da kann ich gar keinen Unterschied machen. Teilweise kann ich auch keinen Unterschied machen bei den Schwierigkeiten oder auch bei den Stereotypen, die mir dann begegnet sind, dann in der späteren Karriere. Aber am Anfang waren das vor allen Dingen Professor Höpken, der ist ja heute noch auch an der Universität Leipzig und lehrt dort, der mich sehr unterstützt hat, immer gefördert hat, aber auch Professoren wie Maria Huber, die mittlerweile schon emeritiert ist, mit der ich auch mal ein längeres Gespräch hatte, in dem sie mir auch sagte, also ich bin auch hier, um die Frauen zu fördern und ihnen auch als Beispiel voranzugehen oder als Beispiel zu zeigen, dass Frauen das schaffen können. Das war schon sehr angenehm, aber auch, ich bin ja dann 2 Jahre in die Vereinigten Staaten gegangen, habe dort noch einen Master gemacht in Geschichte und das war auch ein sehr unterstützendes Milieu. Also da wurde ich auch immens gefordert, aber ich hatte dort zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich als Frau oder aufgrund meines Geschlechtes in irgendeiner Art und Weise benachteiligt wäre. Also die Forderungen waren genauso hart wie die Forderungen gegenüber Männern, aber die Unterstützung war auch genauso groß. Also da bin ich doch sehr positiv, ich bin eigentlich sehr, sehr positiv und sehr überzeugt in diese wissenschaftliche Karriere gestartet und habe dann das, was man vielleicht als negative Erfahrungen bezeichnen möchte, erst zu einem viel späteren Zeitpunkt gemacht und ich glaube auch, dass es in der Tat etwas mit dem Zeitpunkt der Karriere zu tun hat, also dem, was ich schon sagte, je höher man dann kommen will, desto dünner wird die Luft.
Was haben Sie dafür geopfert? Haben Sie Familie?
Ich habe Familie, ich habe eine Tochter geopfert.
Nicht mehr als Männer? Oder mehr als Männer?
Nein. Nein, ich würde nicht sagen, dass ich was geopfert habe. Ich habe unter Umständen das geopfert, was man vielleicht als Freizeit bezeichnen könnte. Nur fällt mir diese Unterscheidung zu treffen, fällt mir schwer, da ich mich ohnehin auch in meinen, also ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht, also diese Unterscheidung habe ich gar nicht. Ich bin ja froh, wenn ich abends dann auch noch ein Geschichtsbuch lesen kann. da fehlt mir ja gar nichts, da verzichte ich ja auf gar nichts. Klar hätte ich vielleicht öfter ins Kino gehen können oder auch zu der einen oder anderen Party, aber gut. Ich wollte nie was anderes machen. Und ich denke, was Frauen aber lernen können oder lernen sollten, was ich auch lernen musste, ist eher die Auseinandersetzung zu wagen mit den Stereotypen und Selbstbildern, die man ja auch als Person verinnerlicht hat oder auch als Frau. Also ich kann, wenn wir hier schon so ein auch biografisch ausgerichtetes Interview führen, sagen, dass ich auch erst lernen musste, zu sagen, es ist okay, wenn es kein Essen gibt oder wenn es kaltes Essen gibt und es ist okay, dein Kind schon mit 7 Monaten in die Krippe zu schicken oder in eine staatliche Betreuung zu geben. Es ist völlig in Ordnung und das sind eher auch Probleme, die mit denen ich mich selbst persönlich auseinandersetzen musste. Also das sind eher so klassische Frauenbilder, die man ja selbst auch verinnerlicht hat und von denen man sich dann ganz getrost trennen kann. Und ich kann dann nur jüngeren Frauen sagen, die sich auf einen ähnlichen Weg begeben, es ist nicht schlimm. Also trennt euch von diesen Frauenbildern. Es muss nicht gekocht werden. Es muss auch nicht immer sauber gemacht werden. Es muss nicht funktionieren. Und ein Kind ist glücklich, wenn die Mutter glücklich ist. Und diese Aufgaben, die auch Frauen gern überschrieben werden, was Haushalt betrifft und so, die kann man grundlegend in Frage stellen. Das befreit unheimlich.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Im Rahmen einer kleinen Serie habe ich mit Claudia Weber über Sexismus in der Wissenschaft gesprochen und über ihren persönlichen Werdegang. Sie ist Professorin für europäische Zeitgeschichte an der Europa-Universität Viadrina. Danke, Frau Weber.
Bitteschön.